Das Licht, du Fürst des Lebens, du König aller Könige, Jesus, wir beten dich an. Und wir sind hier auch heute Abend und wollen Gott loben und preisen, einfach ihn erheben, vergessen, was den ganzen Tag über war, vergessen, was uns beschäftigt, bedrückt, bekümmert. Meine Bibel sagt, schau auf Jesus und die Dinge werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. So, ich möchte heute über das Christsein sprechen. Was ist ein Christ? Wie lebt man als ein Christ? Wie erkennt man, was ein Christ ist? Früher, wenn du in der U-Bahn gesessen bist, und hast eine Frau mit Hochfrisur gesehen und so Korb und so weiter, dann hast du genau gewusst, das ist eine Freikirchlerin, das geht in die Freikirche oder was auch immer ist. So, und aber heutzutage erkennst du die Leute nicht mehr an dem Äußeren, erkennst nicht mehr an der Frisur, erkennst nicht mehr an der Sprache, erkennst ja an gar nichts mehr. Wie erkennt man, ob einer Christ ist oder kein Christ ist? Mich hat heute Nachmittag jemand angeschrieben aus Indien und der schrieb mir, dieser Bruder, er sagt, vor 30 Jahren bin ich Pfingstler geworden, ich war lutherisch, in der lutherischen Kirche, bin Pfingstler geworden und ich habe mich taufen lassen, ich bin ins volle Evangelium eingetreten und heute ist die Pfingstgemeinde genauso wie die Lutheraner damals waren, wie ich diese verlassen habe vor 30 Jahren. Also die Kirchen verweltlichen und die Freikirchen verkirchlichen. So kann man das vielleicht so sagen. Und das ist traurig. Woran erkennt man? Was ist Christentum? Was ist das echte Christentum? Vieles, was Christliches, wird als Deckmantel benutzt. Die Bayern haben jetzt angeordnet, dass in alle öffentlichen Gebäude das Kreuz aufgehängt wird wieder. So als Kreuz, bestimmt das Kreuz, zeigt das Kreuz, ob jemand Christ ist oder nicht. Gewiss, das kann ein Zeichen sein, dass du ein Christ bist, aber nicht alle, viele Nichtchristen tragen auch ein Kreuz und haben ein Kreuz zu Hause, irgendwo so ein Herrgottswinkel in irgendeiner Ecke in Bayern. So. Wie wird man ein Christ? Was ist ein Christ? Es gibt so viele Christen ohne Christus. Und das ist eine ganz schlimme Tragödie in unserem Volk. Du wirst ein Moslem, wenn du dich beschneiden lässt, Mohammed als den Propheten akzeptierst, kein Schweinefleisch isst und ein paar Regeln von Mohammed beachtest. Du wirst Buddhist, wenn du täglich meditierst, Yoga betreibst, Achtsamkeit, weil die Schriften Buddhas beachtest und so weiter und versuchst zu meditieren, dann wirst du ein Buddhist sein. Wenn du zu der Baha'i-Religion übertrittst, dann tolerierst du alle Religionen, also alle sind gut, Juden, Christen, Buddhisten, Ismus, Mohammedaner, was auch immer sein. Aber wie wird man ein Christ? Wird man ein Christ durch Mitgliedschaft in einer Freikirche, durch eine Taufe oder was auch immer ist? Wie wird man ein Christ? Das ist eine große Frage. Wie wird man ein Christ? Wird man durch die Kindertaufe ein Christ? Wird man ein Christ durch Bibelstudium oder Bibel lesen, wenn einer die Bibel liest? Ja, wie wird man ein Christ? Wenn man die Sakramente sich spenden lässt, wenn man ab und zu mal gelegentlich in die Kirche geht, wie wird man ein Christ? Du wirst kein Christ durch gute Werke, bitte halt dich fest, ich will nur die Wahrheit sagen, du wirst kein Christ durch gute Werke, durch vorbildliche Ethik und durch einwandfreie Moral. Du wirst kein Christ, wenn du anständig lebst und Liebe übst. Wir haben gestern das Thema gehabt, du wirst Christ, wenn du an Jesus glaubst. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Du wirst kein Christ durch irgendwas für wahr halten, irgendwelchen Dogmen oder geistige oder geistliche Realitäten. Christ wird man oder ein Kind Gottes wird man, indem man sich auch vom Heiligen Geist leiten lässt. Die Bibel sagt, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gotteskinder. Gotteskind wird man, wenn man die Vergebung der Sünden hat, und zwar direkt vom Heiland. Nicht nur, dass der Priester dir sagt, also ich spreche dir die Absolution zu, dir sind deine Sünden vergeben. Nein, ein Mensch kann einem die Sünden nicht vergeben, nur Gott kann die Sünden vergeben. So, Jesus ist der Fürst des Lebens, dann ist man Christ, wenn Jesus und der Herr unseres Lebens ist. Aber ist Jesus der Herr unseres Lebens? Lass uns darüber ehrlich nachdenken. Viele spielen so, ich bin Christ. Aber hat der Herr Jesus viel bei uns zu sagen? Wir beten das schöne Tischgebet. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Aber Herr, nach 3 Tagen kann es gehen. Du musst uns nur segnen, uns nur helfen, uns nur nett sein, verstehst du? Und dann kann es wieder gehen. Aber Jesus möchte bei uns wohnen. Für immer. Für alle Zeit. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagte, und so jemand die Tür mir auftut, zu dem will ich eingehen und mit dem will ich Gemeinschaft haben. So, wie wird man ein Christ? Du wirst Christ, indem du in einem Heiligungs- und einem Wachstumsprozess in der Beziehung zu Jesus hineinkommst und wächst und gedeihst und dich entwickelst. Und du wirst nicht Christ von heute auf morgen, denn die Jünger waren zuerst Jünger. Sie folgten Jesus 3 Jahre lang. Und erst nach Jahren sind sie in Antiochien Christen genannt worden. Christus in Kleinformat. Sie haben sich benommen wie Jesus, sie haben so gesprochen wie Jesus, sie haben so reagiert wie Jesus. Denn Jesus ist ganz anders als die anderen. Jesus war ganz anders als die ganzen Rabbiner. Jesus war anders als die ganzen Priester damals waren. Er ist aus einem ganz anderen Kaliber. Du bist Christ, wenn du Jesus angenommen hast, auch wenn du Rückschläge hast, auch wenn es bei dir mal nicht klappt. Er ist treu, er steht zu dir, er verteidigt dich. Deshalb, wir sind in der Hand des Herrn, er ist der Töpfer, wir sind der Tod. Jesus, er ist die Wahrheit, er macht uns frei zur Liebe, zur Freundlichkeit, zur Geduld. All diese Früchte des Geistes kommen durch Jesus in unserem Leben. Aber es ist ein langer Prozess. Wunder passieren schnell, hat die Bibel immer gesagt, aber Heilung braucht etwas länger. Die Wiederherstellung, diese Gotteskindschaft, dass du Gotteskind wirst, braucht viel Zeit. In Johannes 1, Vers 12 heißt, wie vielen Aufnahmen. Weißt du, nur sich einmal zu Jesus zu bekennen, Jesus aufzunehmen, wird man noch lange kein Christ. Verstehst du? Das ist ein Prozess. Christ wird man durch Jesus Christus, indem man mit ihm mal jahrelang gelebt. Also erst nach Jahren kannst du sagen, ich bin ein Christ. Ich bin nämlich wie Jesus. Genauso wenig, weil so viele heißen Schneider. Aber die wenigsten haben Ahnung von Schneiderei. Die können manchmal nicht mal einen Knopf annähen, verstehst du? Aber heißen Schneider. So nicht jeder, der Schneider heißt, ist auch ein Schneider. Und so nicht jeder, der Christ sich schimpft, ist auch ein Christ. Es gibt 3 Arten von Christen. Zuerst einmal, die sich Christen nennen von der Geburt. Meine Eltern waren schon christlich. Ich bin in einer christlichen Familie hineingeboren. Sind die Kulturchristen. Das ist also die große Masse. So, die halten sich für Christen, weil ihre Gesellschaft christlich ist. So wie jetzt der Politiker in Bayern sagte, wir sind ein christliches Land. Verstehst du? Gewiss, die sind katholisch. Aber ob sie christlich sind, manche sind evangelisch, aber ob sie auch wirklich christlich sind, ist eine andere Frage. Sie haben das Christentum geerbt und sie denken, da muss man dafür kämpfen und das muss man fest vertreten. Aber sie leben keinen bewussten Glauben. Und sie haben auch, ich will das nicht unterstellen, aber sie haben letztendlich, wenn es darauf ankommt, keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Gewiss, jeder Mensch sucht Gott irgendwo. Jeder Mensch, wenn er in Not ist, weiß, dass man betet. Jeder Mensch weiß, dass er irgendwann sterben muss und dann kommt das ewige Gericht. Aber die wenigsten beschäftigen sich damit und dass sie sich vorbereiten auf die Ewigkeit. Sie sind irgendwie nur so kirchlich aufgewachsen, besuchen so ab und zu mal Gottesdienst, leben aber in keinen lebendigen, eigenständigen Beziehung zu Jesus. Selber, verstehst du, dass sie selber tun? Das macht der Pfarrer alles bei uns. Und so weiter. Weißt du, das ist die eine Art von Christen. Die zweite Art von Christen, die sind also die, die so gelegentlich Christen sind. Mir gefällt immer dieser Spruch, was der Bille immer hatte, wenn er den Altarruf gemacht hat. Und ich gehe in Gottesdienst nicht nur 1 oder 2 Mal und nicht nur den Weihnachten und Ostern, sondern, und auch nicht nur, wenn Billy kommt, sondern ich gehe regelmäßig in Gottesdienst. Das sind diese Überzeugungschristen. Die sind Christen, die es also bewusst versuchen, ihren Glauben auszuleben. Es klappt nicht immer. Ich bin ganz ehrlich. Auch als Christ, du versuchst es. Wir bemühen uns. Uns muss der Heilige Geist helfen, unserer Schwachheit Christ zu werden. Aber bei diesen Überzeugungschristen, die also wirklich aus von meinem ganzen Herzen, sie wollen Christen sein, die leben von der Gnade Gottes. Sie sind immer wieder abhängig. Und die sind eine Minderheit. Es sind nicht, ist nicht die Masse draußen. Leider, viele dieser Christen, diese Überzeugungschristen, sie werden so bedrückt und bedrängt. In manchen Gegenden werden sie sogar verfolgt. Und dann haben sie noch eine andere Gefahr, worauf der Teufel lauert, dass sie lau und träge werden. Ach, weißt du, wir warten schon so lange auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und der Herr ist noch nicht gekommen. Der ist gestorben, Xell ist gestorben und der andere ist gestorben, verstehst du? Und die haben alle auf den Herrn gewartet und sie haben es nicht erlebt. Da stellt man viele Fragen. Aber echte Christen werden immer mehr und mehr in den Untergrund gedrängt, sind eine schwindende Minderheit. Deshalb sagt Jesus, wo 2 oder 3 zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Nur da. Heute gibt es sehr viele Religionslose, ich möchte nicht sagen Glaubenslose, Religionslose, die gehören keiner Konfession an. Und vielleicht sind sie auch gar nicht mal so schlecht, aber ich möchte nur eines sagen, das ist ein riesiges Missionsfeld für uns. Hier, wenn du rausgehst und auf die Straße rauskommst, betrittst du das Missionsfeld. Da musst du nicht ganz gut nach Afrika fahren. Afrika ist bei uns, Asien ist bei uns, Amerika ist bei uns, verstehst du? Vor der Haustür, die ganzen Kulturen. Über 180 verschiedene Völker mit mehr als 5000 Mitgliedern als Volkszugehörigen sind in Berlin. Also da muss er nicht groß jetzt nach Afrika gehen, ich möchte ein Missionar nach Afrika gehen. Du bist hier ein Missionar. Verstehst du? Erwähle eine Gruppe, die Vietnamesen, die Mongolen. Also ich weiß noch, wir haben eine ganz tolle Mongolengruppe bei uns mal zeitlang in der Gemeinde gehabt. Studenten, die aus China da waren. Und die haben Gott gesucht. In China haben sie Gott nicht finden können, weil Kommunismus damals herrschte. Aber hier, da kamen sie mit Christen zusammen und Christen haben sie angesteckt. Wie macht ihr das oder wie läuft das bei euch? Was passiert? Dann haben wir Leute aus Kongo bei uns gehabt. Der Roger und seine Gruppe. Das ist aus Kongo. Und die waren total anders. Wir haben das Missionsfeld hier gehabt. Und dann, was ganz schön war, wir haben eine ganze Menge Zigeuner gehabt. Romas und Sintis. Und das ist auch ein wunderbares Völklein. Auch die liebt Gott. Glaub mir das. Gott liebt die Samariter, die Zigeuner, Romas oder Sintis, er liebt die Afrikaner, er liebt die Asiaten, er liebt die Weißen, er liebt uns alle. Und deshalb, Gott will, dass den Menschen geholfen werde. Die Christen sind gleich hinausgegangen in alle Welt und haben überall das Evangelium gepredigt. Und wir haben das auch hier, auch in unseren Gottesdiensten Inder. Verstehst du, Gott liebt die Inder. So. Das ist Evangelium. Gott liebt die Menschen. Und wir dürfen nicht unsere Tür zumachen und sagen, nein, wir sind nur Deutsche. Im Himmel wird es nicht nur Deutsche geben. Aus allen Sprachen steht es in meiner Bibel. Aus allen Kulturen. Aus allen Rassen. Aus allen Rassen. So. Mission. Viele Christen haben die Mission vernachlässigt. Ich denke jetzt, wenn ich hier heute predige, ich predige nicht nur für euch hier, sondern ich predige für viele hundert andere Leute. Jeden Tag, jede Predigt wird etwa 700 Mal angeklickt und zum großen Teil sogar noch kopiert und noch vervielfältigt, also runtergeladen. Und die Leute hören das dann nachher auf ihr Smartphone oder im Auto, wenn sie unterwegs sind. Und ich freue mich, das Evangelium läuft weiter. Auch wenn wir das nicht sehen, ist manchmal sehr komisch und sehr schwer zu predigen, wenn du nur einige Leute siehst. Aber wir müssen viel mehr sehen. Ein Volk, verstehst du, was keiner gesehen hat, kein Auge gesehen hat. Ich muss im Glauben predigen. Im Glauben predigen für Menschen, die nicht da sind und die doch das Evangelium hören. Nur nebenbei. Mission, das ist unser Auftrag. Und wir dürfen die Mission nicht vernachlässigen. Leider Gottes hat die Kirche die Mission vernachlässigt. Im 7. Jahrhundert, als der Islam kam, weißt du, da war die Mission, da waren die Christen so schwach, das christliche Abendland ist von dem Islam überrannt worden. Bis nach Wien und so weiter kam der Islam. Warum? Da war gar kein geistlicher Widerstand. Christen sollten sein, die ihren Glauben ausleben, praktizieren, aber die waren alles nominelle Menschen. Nominelle. Die sind zu ihrer Kirche gegangen, sind zur Messe gegangen, ab und zu mal Weihnachten und Ostern und so weiter. Da waren sie in der Kirche. Aber wir haben als Christen einen Sendungsauftrag. Jesus sagt, so wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Und dieser Sendungsauftrag ist noch nicht aufgehoben worden. Jeder Einzelne ist von Gott beauftragt, Licht und Salz zu sein, da wo er steht, wo er arbeitet, wo er lebt. Die Sendung gilt immer noch. Jesus sagt, lass dein Licht leuchten. Lass die Menschen eure guten Werke sehen. Und sie, lass sie so weit kommen, dass sie den Vater im Himmel preisen. Wir sollen die Menschen also Jesus sehen lassen. Jesus in uns. Und das immer schon, wer ist ein Christ? Christ ist, der Jesus in sich hat. Der Jesus aufgenommen hat. Bei dem Jesus wohnt. Bei dem Jesus der Herr ist. Bei dem Jesus das Kommando führt. Der ist ein Christ. Jesus bekennen, das ist unser Auftrag. Wir haben eine ganz klare Position hier. Und zwar der Christus zu bekennen, gegen den Strom zu schwimmen. Christen, echte, wahre Christen schwimmen gegen den Strom. Daran erkennst du, lebt er ein Widerstandsleben. Ein Leben, das sagt, wir können nicht lassen, wir können das nicht unter den Tisch fallen, wir können das nicht vergessen, was wir erlebt haben, was wir gesehen haben. Ich muss sie erzählen. Sie plaudern von Jesus. Sie müssen nicht überall in jeder Straßenkreuzung predigen. Sie müssen auch nicht gleich Pastoren werden und gleich große Gemeindeleiter werden und was weiß ich. Nein. Und die ersten Christen gingen, wo sie auch hinkamen, überall sie plauderten von Jesus. So lesen wir. Wie Luther übersetzt es, sie predigten an allen Orten. Wir müssen plaudern. Erzähl, du hast schon das Neueste gehört? Damals gab es kein BZ und kein Radio und all diese Dinge. Sie haben von Jesus geplaudert. Und wir müssen wieder lernen, von Jesus zu plaudern. Christen plaudern. Denn was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Bei der Gymnastik, bei der Therapie, beim Sprechstundenzimmer, beim Arzt, im Warteraum, da plaudert man. Verstehst du, man erzählt, es ist komisch, verstehst du, da sitzen alle ganz still, fang an zu plaudern, was zu erzählen. Weißt du, du erzählst irgendwie oder du plauderst und die anderen hören mit. Die Wände haben Ohren, glaub mir das. Und wir sollen einfach frei sein und plaudern. Jeder Christ sollte Christus bekennen. Und das ist, du solltest deine Meinung an die Öffentlichkeit tragen, dich einmischen in Belange, wo auch immer es sein mag. Also so nicht. Wir müssen lernen zu widersprechen. Christen widersprechen, sobald sie merken, das ist nicht so, was die Leute da erzählen. Wir haben eine ganz andere Geschichte. Du sollst auch öffentlich deine Meinung vertreten. Christen müssen, wir sind in der Öffentlichkeit. Wir sind ein lesbarer Brief, sagt uns die Bibel, gelesen von jedermann. Die gucken ganz genau, die wissen ganz genau, wie sich ein Christ benimmt. Und sie gucken das und vergleichen, ob wir uns auch so benehmen. Die Welt achtet auf jeden, der seine Überzeugung vertritt. Die Welt glaubt nicht an Waschlappen oder Mickey Mäuse. Die Welt glaubt nicht an Menschen, die also keine Meinung haben. Die sind bei denen durch. Aber ein Mensch, der seine Meinung hat und seine Meinung vertritt. Und Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Also wie ist ein Christ oder wie benimmt sich ein Christ oder wie lebt ein Christ oder wie agiert ein Christ? Das, diese Frage, der gehe ich hier nach. Weißt du, Jesus braucht keine Meiner und Denker, die immer wieder was philosophieren. Christus braucht Bekenner. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Ihn bekennen. Wie bekennt man? Du musst nicht ein Schild tragen, ich bin ein Christ. Ist nett und schön, wenn du sowas machst und so viel Mut hast, ich bin ein Christ. Aber wir sollten so sein wie Christus. So leben wie Christus, so reden wie Christus, so handeln wie Christus. So denken wie Christus. Und das wird sich reflektieren. Es gibt so viele zahnlose Christen. Weißt du? Mein Vater hat gesagt, wir haben ein Pferd gekauft und das ist ein frommes Pferd. Das Pferd beißt nicht. Das hat er mir erklärt, was ein frommes Pferd ist. Viele Christen beißen nicht mehr, sind zahnlos. Sie haben gar keine Zähne mehr. Oder die wackeln die Zähne bei denen. So. Viele Pfarrer, viele Bischöfe und so weiter, die haben sich angepasst. Sie geben keinen Anstoß, kein Ärgernis. Christen sind ein Ärgernis. Jesus sagt sogar von sich selbst, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Und wenn du ein echter Christ bist, werden sich Leute an dir, jetzt pass auf, was ich sage, ärgern. Und zwar im positiven Sinne. Aber warum machst du das nicht mit? Du gehst nicht dahin und du machst das nicht oder du machst das nicht. Warum machst du das nicht? Und du kannst erklären gleich, warum du das nicht machst. Nicht, dass wir das Leben verneinen, nein, wir dürfen alles machen, aber aus Liebe zu Jesus, zu Gott, machen wir bestimmte Dinge nicht, wir möchten unseren Heiland nicht beleidigen. So viele Christen sind scheinheilige Mauerkratzer, die kratzen ein bisschen, verstehst du, wie eine Katze an der Tür, die möchten rein, aber sie erreichen nicht mehr, verstehst du, sie durch ihr ganzes Gehabe, sie locken keine Maus in einem Ofen mehr vor. Christen sollen mutig sein, sie sollen entschlossen sein, sie sollen tapfer sein. Konfuzius hat einmal gesagt, wenn du eine Stadt verderben wirst, verderbe den Priester des Dorfes oder der Stadt, des Landes. So viele Pastoren sind einfach eingeschlafen, lau geworden, sie sind nicht mehr ein Anschluss, ein Ärgernis, so wie Jesus ein Ärgernis im Volk war. Das Verderben geht vom Altar aus, hat jemand einmal gesagt. Wie lebt man als Christ? Nun, ein paar Gedanken, damit man so erkennt, wie ein Christ ist. Ich möchte nur zuerst einmal etwas sagen. Mir ist was Folgendes passiert in Stuttgart bei einer Freimission. Ich predige voller Glaubens und voller Kraft. Und plötzlich kommt jemand auf mich zu und sagt, Mann, du sprichst wie der Martin Luther. Ich habe gesagt, wie bitte? du sprichst wie Martin Luther, das ist Martin Luther Deutsch. So, ich habe die ganze Zeit nur die Martin Luther Bibel gelesen, verstehst du? Weil da war ich so begeistert, so kernig, so würzig und dem Volk aufs Maul geguckt und genau so habe ich auch gepredigt. Du sprichst wie Martin Luther. Und die Sache war, ich habe so viel gelesen, gerade in der Martin-Luther-Bibel. Und das, was du liest, das, was du hörst, da, wo du bist, die Umgebung, die färbt dich ab. Und du redest dann so. Und ich merke ganz genau, ob ein Christ betet oder nicht betet. Ein Gebetsleben hat oder nicht. Ein Christ, wenn der nicht richtig betet, wenn er in der Öffentlichkeit ist, der betet auch zu Hause nicht. Verstehst du, das ist noch nur Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Das ist sonst keine Gebet. Aber wenn einer fließt, wenn einer so fließend mit Jesus redet, so voll von Glauben, von Gott, von der Liebe Gottes, von der Ehrlichkeit Gottes, wenn er so praktisch poetisch und lyrisch ist und so er plaudert, er erzählt, sein Herz ist so voll von Jesus, er ist so begeistert, da sehe ich, der lebt auch mit Jesus. Wes das Herz voll ist. Christ wird man nicht mit der Geburt. Christ wird man auch nicht durch die Kindertaufe. Christ wird man auch nicht durch die Taufe, überhaupt auch nicht durch die Erwachsenentaufe. Christ wird man durch ein Leben mit Christus. Das ist ganz schnell gesagt. Das Christsein ist keinem in die Wiege gelegt. Da muss man ein Leben lang lernen, dran arbeiten und Gott an sich arbeiten lassen. Eigentlich, dass du arbeitest, weißt du, das wäre Leistungsreligion. Der Herr, der Heilige Geist, muss an uns arbeiten. Uns umändern und umkrempeln. Christ wird man nicht von der Geburt, nicht von der Beschneidung wie beim Juden und bei den Mohammedanern, sondern durch die Wiedergeburt. Und das ist die zweite Geburt, ein zweites Werden, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und die Wiedergeburt besteht aus der Begegnung mit Jesus und dann indem man von Jesus lernt, aus den Evangelien, so war Jesus. Dort wirst du Jesus finden. Die Bibel viel liest, viel Gottes Wort hört. Zuerst einmal das Wichtigste ist, um im Glauben zu wachsen und Christ zu werden, ist viel über das Wort Gottes zu hören und zu lesen und zu erfahren. Also ich bin so Gott dankbar, dass ich so viel gelernt habe, so als junger Christ. Sehr viel habe ich gelernt durch das Buch von Bunyan, die Pilgerreise. Dann habe ich ein tolles Buch, jemand hat mir geschenkt, das musst du unbedingt lesen, von Billy Graham, Wenn Friede mit Gott. Und dann, ja, die Pilgerreise, dann Engeldienst, habe ich noch ein anderes Buch noch geschenkt gekriegt. Weißt du, das hat mir geholfen. Es gibt etwas Übernatürliches. Es gibt mehr als das, was man in der Schule, in der Kirche, in der Religion lernt. Christ wird man durch das Wirken des Heiligen Geistes an einem. Und plötzlich merke ich, wie der Heilige Geist an einem arbeitet. Das ist nicht, arbeitet, das ist nichts und das ist nichts. Und das solltest du an einem, so soll ein Christ sein. Und dann machst du einen Fehler und dann sagt dir irgendjemand, meistens die Brüder und die Schwestern, benimmt sich so ein Christ. Die wissen ganz genau, obwohl sie nicht Christen sind, die wissen genau, wie sich ein Christ benimmt. Benimmt sich so ein Christ. Weißt du, Christ reicht nicht nur, dass wir im Kopf Christen sind. Wir müssen Christen mit Herzen, Mund und Händen werden. Unser Mund muss christlich werden, unser Herz muss christlich werden, unsere Hände müssen christlich werden, unsere Füße müssen christlich werden, unser ganzes Wesen muss christlich werden. Dass aus jeder Zelle Christus rausguckt, aus jedem Knopfloch Christus. Eine ganz gewaltige Aufgabe. Und dazu gibt es verschiedene Lernorte, wo man lernt, wie werde ich ein Christ, wie kann ich mir diese Gedanken Jesu zu eigen machen und in meinem Leben verwirklichen. Wie kann ich das machen? Es gibt verschiedene Lernorte und ich möchte hier einige anschneiden. Wie wird man ein Christ? Jesus war 30 Jahre lang zu Hause. Dort lernt man Christ sein. Zu Hause beim Papa und Mama. Nummer 1. Mutter und Vater ehren, wenn sie sich unterordnen. Dienst sein, zu dienen, zu arbeiten. Also Jesus hat sehr lange, 18 Jahre war er in Nazareth, hat er dort gearbeitet, sich ja an der ganz praktischen Arbeit sich beteiligt. Und was er tat, hat er gut. Christus ist überall gut. Und wir sollen als Christen lernen, überall die Besten zu sein. Ob es passt oder nicht, verstehst du? Aber in unserer Gesellschaft, wir sind nicht nur mit dem Kopf Christen, sondern wir sind mit den Händen und Herzen Christen. Wir sollen die besten Menschen sein, die es gibt, in aller Liebe. Und nicht nur so, ja, ich glaube an Gott. Der Teufel macht es auch. Der Teufel glaubt auch an Gott. Er tut nichts Besonderes. Er lebt den Glauben nicht aus. Christen müssen den Glauben ausleben. Und die Lernorte sind, Die lebensprägenden Orte sind zuerst mal die Familie, die Ehe, die Eltern, die Geschwister. Dort passiert das christliche Leben. Dort spielt sich ab die Religion. Bei den Nachbarn. Die Nachbarn gucken ganz genau, wo du hingehst am Sonntag. Verstehst du? Und was du tust, verstehst du, wie du dich benimmst. Christ sein wird in der Freundschaft ausgelebt, bei den Kollegen, bei den Arbeitskollegen. Die gucken ganz genau dir zu, ob du wirklich als Christ dich benimmst, als Kollege, als Mitarbeiter, ob du fluchst oder wie du dich benimmst. Ich will kein Heiliger sein und ich bin auch kein Heiliger, aber als der Herr Jesus in mein Leben kam und ich wusste, ich bin ein Christ und die Bayern können sehr gut fluchen und ich bin in Bayern groß geworden, ein Stück weit, ich mag Bayern. Bayern ist eine gute Luft, verstehst du, und vieles mehr. Aber die Bayern können ganz schön fluchen, also der richtige, echte Bayer. Niederbayer auch ganz besonders. Und als ich Christ wurde, dann habe ich eines gewusst, in der Bibel wir haben gerade eine Predigt gehört. Und merkwürdigerweise, du hörst das, was dein Problem gerade ist. Und dann hörte ich, ihr sollt nicht fluchen, sondern segnen. Und bei uns wurde so viel geflucht. Und dann wurde geflucht, und dann habe ich gesagt, ich weiß noch, mein Kollege, der hat immer geflucht, sobald irgendwas war, da der ganze Jesus, Maria und was weiß ich, sogar der Name Gottes wurde gelästert. Ja, Jemene, das ist Jesus Maria. Und er wurde so geflucht. Und dann habe ich ihm gesagt, Freund, bei uns, ich bin jetzt Christ, ich will nichts fluchen hören. Ich sollte gute Worte hören. Und gut, es tut weh, wenn du auf den Finger dir klopfst und so weiter. Aber wir wollen nicht fluchen. Und so weiter. Und dann ist wieder was passiert. Ach, sagt er, Herr Matthäus, bei meinem Herrn Matthäus darf man nicht fluchen. Und so weiter. Und immer wieder, weißt du, spüren, wenn wir konkret sind und wenn wir unsere Farbe bekennen, wir müssen nicht gleich religiös werden. So viele Menschen werden sofort super fromm. So spricht der Herr. Nein. Als Fluchen, das ist nichts Schönes und das ist hässlich und das ist beleidigend und das bringt nichts Gutes. Wir sollen positiv reden und uns nicht ärgern. Je mehr du dich ärgerst, desto schlimmer wird die ganze Geschichte. Und so habe ich da versucht, mit den Leuten zu argumentieren. Also bei Kollegen, und die gucken sehr gut zu. 3 Jahre lang als Lehrling, verstehst du? Ich weiß, wie das da ist. Da musst du sogar den ganzen Dreck putzen und alles machen und alles tun. So, Jesus hat es ausgelebt zu Hause. Dann der nächste Lernort ist, also nach Ehe, Familie, Geschwister und so weiter, Kollegen, Nachbarn und Freunde, die Gemeinde, der Gottesdienst. Du glaubst gar nicht, wie schwierig es ist, Christ zu sein in der Gemeinde. Du denkst, das sind alles lauter Heilige. Und da entdeckst du plötzlich, Mensch, jeder ist ein Lernender. Jeder ist da, weißt du, wir haben doch so viel Schleifböcke, die uns dann schleifen und an uns angehen und uns ärgern, uns beneiden, uns kritisieren und uns versuchen zu belehren. Du glaubst gar nicht, wie viele Lehrer du plötzlich hast in der Gemeinde. Die wollen dich alle erziehen. Zuchtmeister. Der sagt das. Ich weiß, wie das weh tut. Verstehst du? Es tut weh, wenn du solche Leute hast. Aber du lernst sehr viel durch Schlucken. Du lernst sehr viel durch Schlucken. Weißt du? Ich hatte so große Koteletts Zeit lang als junger Christ, verstehst du? So läuft man nicht rum als Christ, hatte man mir gesagt. Gut, dann habe ich mal gebetet. Ich habe damals noch nicht perfekt Deutsch sprechen können oder kein klares Deutsch. Dann sagst du, Bruder, mach du das, wenn du betest. Ich würde dir gerne ein Gebet aufschreiben, das könntest du ablesen. Aber weißt du, du machst so viele grammatische Fehler, also verstehst du, und bringst der, die das durcheinander, mache ich heute noch manchmal. Verstehst du? Aber trotzdem, weißt du, wurde kritisiert, das hat mir wehgetan. Aber weißt du, da habe ich gelernt, wenn wir kritisiert werden, wir müssen gerade an diesem Punkt lernen und arbeiten. Es tut weh. Verstehst du, aber wir lernen dabei, durch Kritisieren oder was anderes. Und wir sagen, also ich möchte kein Ärgernis und kein Anschluss sein. Und Leute, wir werden beobachtet. Ich, als junger Prediger habe ich mal in Stuttgart Bartzeit lang gehabt. Dann kommt eine Schwester zu mir und sagt, Bruder, mach du das, ich kann dir nicht in die Augen gucken. Der Bart, ich kann mir, weißt du, du siehst so hässlich aus mit dem Bart. Ich wusste gar nicht, weißt du, weißt manchmal gar nicht als Christ, wie du leben solltest. Verstehst du, denen machst du recht. Ich kam in der Gemeinde als junger Pastor, dann haben die Leute gesagt, weißt du, was will der junge Bruder, der hat noch keine Lebenserfahrung. Dann hat mir jemand gesagt, lass dir einen Bart wachsen. Und ich lasse mir einen Bart wachsen und die Schwester sagt, ich kann dir nicht in die Augen gucken. Verstehst du? Und ich habe gesagt, mich stört mein Bart nicht. Aber dann aus Liebe zu der Schwester, ich weiß, was es bedeutet. Du wirst in der Gemeinde kritisiert. Oder so richtig. Und jetzt stellt sich aus, ob du ein echter Christ bist oder nicht. Nun, und bei mir war das dann so, habe ich gesagt, Schwester, ich weiß ich, mach mein Bart nur, weil ich jetzt zu junger Pastor bin. Ich lasse nur aus ganz bestimmten Gründen mein Bart wachsen. Aber wenn es dich stört, ich schneide mir meinen Bart ab. Und habe meinen Bart abgeschnitten wegen der Schwester. Und dann hat meine Frau geschimpft, wegen der machst du das. Also, verstehst du? Damals hast du durchgesetzt, dass du einen Bart dir anlegst. Du siehst, du kannst niemand recht machen. Das ist menschlich. Das ist menschlich. Aber du kommst, und das ist Lernort, wo du lernst, Christ zu sein. Gib niemand ein Ärgernis. Mir ist es keine Sünde, ein Glas Wein zu trinken oder ein Glas Bier. Das ist keine Sünde. Aber wenn ich weiß, hier sind Antialkoholiker, ich würde nie ein Glas Wein in seiner Gegenwart trinken, nicht mal Pralinen, gefüllte Pralinen nehmen. Wir sollen niemand ein Ärgernis geben. Und wenn er sich ärgert mit Schweinefleisch essen und so, was esse ich vegetarisch, kein Problem. Und ich bin deshalb kein Heuchler. Weißt? Und da musst du lernen, weißt du, dass es dir nichts ausmacht. Christ sein in der Gemeinde. Das ist ein sehr schwieriges Unternehmen. Dann kommt der Alltag, wo der Glaube eingesetzt wird, wo du selber diese Probleme verarbeiten musst, wo du ja dich bewähren musst. Mache ich nur aus Liebe für die Menschen oder mache ich aus Liebe zu Gott oder aus Liebe für mich oder aus Liebe zu der Sache Gottes, was auch immer ist. So viele Menschen sind labil, nicht belastbar, halten nichts aus, können keine Verantwortung übernehmen. Sie sind nicht beständig. Und das ist, was der Heilige Geist uns lehren will. Wir kommen aus asozialen Verhältnissen, alle miteinander. Wenn wir Christen werden, wir kommen aus der Welt, aus der Sünde, aus dem Sumpf, aus dem Dreck. Und jetzt will der Herr uns veredeln. Und weißt du, Diamanten ist nichts anderes wie morsches Holz. Irgendwo vor Jahrtausenden, irgendwo im Moor. Und dann unter diesem atmosphärischen Druck werden diese alten morschen Hölzer werden zu Diamanten, und so sind auch die Christen durch den Druck in unserer Umgebung. Wir werden christlich. Und wer da hier wegläuft, wenn er Druck hat, von Spannungen hat, der läuft vor der Schule Gottes, aus der Schule Gottes, der verlässt die erste Klasse und der kommt nie weiter. Der kommt nie auf die geistliche Uni, dass der mehr lernt und mehr bekommt. Weißt du, das Schöne und das Gute dabei ist von den ersten Christen, wir sollen lernen, sie blieben beständig in der Liebe Gottes, im Brotbrechen, im Abendmahl, in der Lehre des Wortes Gottes, in der Apostellehre. Sie blieben auf dem Weg des Glaubens. Sie hatten alles gemeinsam. Echte, wahre Christen haben alles gemeinsam, ob ihr das glaubt oder nicht. Die sind in einer Kommune. Die sagen nicht, das ist mein Haus, das ist meine Frau, das ist mein Mann, das ist meine Kinder. Wir sind eine Familie Gottes, wir haben gemeinsam. Wir haben keine Angst voreinander. Weißt du? Und das ist das Schöne, sie hatten alles gemeinsam. In einer echten, wahren, lebendigen christlichen Gemeinde, du darfst deine Schuhe ausziehen und kannst barfuß rumlaufen. Wenn du das nicht kannst, du bist in der falschen Familie. Wir dürfen lachen und weinen. In einer Familie darfst du lachen und weinen. Und die Gemeinde sollte eine Familie sein, sollte es werden. Deshalb kommen wir zusammen und da schleifen wir uns einander ab. Nehmt euch einander an, heißt es in der Bibel, wie euch Christus angenommen hat. Echtes Christsein ist mehr als nur Gottesdienst zu besuchen und jemand von hinten anzugucken. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Verstehst? Vergiss doch das ganze Religiöse. Wir sollen von Angesicht zu Angesicht einander gegenübertreten. Das bist du. Und du bist anders wie ich und ich bin anders als du. Und jeder darf im Reich Gottes anders sein. Der Tempel Gottes sind nicht alles Uniformierte. Alle gleich. So Ziegelproduktion. Reich Gottes sind unbehauene Steine. Und die passen ineinander, die werden ineinander gefügt. Und das ist ein Flachbau, geht in der Breite, nicht in der Höhe. Das ist Christsein. Nicht, dass wir über andere herrschen und andere kommandieren, andere züchten. Weißt du, uns züchtet der Herr. Und das ist mir als genug. Wenn der Herr uns durch den Heiligen Geist belehrt und korrigiert, das ist schon mehr als genug. Die ersten Christen blieben in der Schule Gottes, sie blieben bei ihren Entscheidungen, sie hielten alles gemeinsam, sie haben gelitten gemeinsam, gemeinsam Erfolg gehabt. So, der Lebenstraum meines und ein Lernort für meinen Glauben ist mein Alltag, hier muss ich meine Probleme bewältigen, da zeigt sich, ob ich Christ bin. Weißt du, der Gemeinde am Sonntag kann jeder Halleluja schreien und kann jeder schön glänzen. Polieren und, was weiß ich, sich schmücken, zieht das Beste an, aber am Werktag, da, wie bewältigst du deine Situationen? Wenn du bittere Pillen schlucken musst, die schmecken mir nicht. Wenn du mit Menschen zu tun hast, die dir unsympathisch sind, ich weiß nicht, ob du solche Menschen kennst, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der U-Bahn, immer am gleichen Platz sitzt die Person mir gegenüber, verstehst du, und guckt, ob ich sauber angezogen bin, und kritisiert mich und macht so, und verstehst, da weißt du schon genau, was die Person denkt, ohne dass du was gehört hast von der. So, mein Lebensraum, das ist die Schule. Hier, mein Lebensraum hat bildende Kräfte. Wie ein Baum steht an einem Platz und das Umfeld prägt den Baum. Und die Bäume unterhalten sich untereinander. Du glaubst gar nicht, wie die Bäume miteinander sprechen. Du wirst größer, du wächst, du überholst mich noch, du gibst mir so viel Schatten. So, genauso im Christen. Und wir müssen lernen, sogar im Schatten eines anderen zu sein. Verstehst, nicht immer gleich groß rauszukommen. So, du erlebst Gott in der Praxis, im persönlichen Leben, den Sichtbaren erlebst du im unsichtbaren Bereich. Du erlebst Gott, wie Gott dich durchträgt in den Stürmen, in den Kämpfen, bei diesen bitteren Pillen. Und dann kommt noch etwas. Jeder einzelne Christ, und da zeigt sich, ob du Christ bist oder nicht, sonst kannst du alles vergessen. Deine ganze Frömmelei kannst du vergessen. Nach der Bibel müssen wir mindestens 500 Mal am Tag vergeben. 500 Mal, überleg einmal. Steht in der Bibel, Jesus sagt, Petrus kommt und sagt, Herr, wie oft soll ich dem Mann da vergeben? 500 Mal umgerechnet, verstehst du? Jeden Tag, wir sollen ein Leben der Versöhnung leben. Vergeben, vergessen, gar nicht nachtragen. Denn Gott hat uns versöhnt mit sich selber. Und jetzt muss ich mich mit anderen, mit meiner Umgebung versöhnen. Und wenn Leute mir etwas zufügen, vergessen, vergeben. Das Leben der Vergebung 500 Mal täglich zu vergeben. Überlege einmal mit 80 Jahren, wie oft musstest du da vergeben insgesamt. In der Bibel heißt es, habt Frieden mit jedem Mann, so viel es an euch liegt. Und an uns liegt meistens. Weißt du, dass wir keinen Frieden haben? Dass wir angeben, verstehst du, jeden Sonntag mit neuem Kleid, mit neuen Schuhen, mit neuem Auto oder was weiß ich. Wir machen die Leute neidisch. Verstehst du? So viel es an euch liegt. Habt Frieden mit jedermann. Verstehst du, so viel, wie es euch liegt? Nimmt den anderen nicht die Luft weg. Oder kränkt ihn nicht. So ein Christ sollte überall ein Vorbild sein nach der Bibel. Ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Du musst nicht perfekt sein, aber du musst authentisch sein. So wie Gott dich haben will. Ein wahrer Christ, was ist er? Der orientiert sich an Jesus. An seinem Lebensstil. An seinen Geboten, und seine Gebote sind nicht die 10 Gebote. Die Gebote Jesu sind nicht die 10 Gebote, sondern Jesus hat nur 2 Gebote. Und da ist, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und alles, was in dir ist. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Ein wahrer Christ, der hört die Stimme des guten Hirten. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir und sie folgen einem Fremden nicht. Und das ist die Frage, folgst du noch fremden Stimmen? Was es auch immer ist, dein Gefühl? Die Stimme eines Menschen? Mann oder Frau ist oder was es ist? So, der wahre Christ, was ist er? Wie benimmt er sich? In meiner Bibel heißt, Jesus stellt hier ganz klipp und klare Forderungen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Ein Christ sorgt sich nicht um die tägliche Nahrung und Kleidung und was dazu gehört, um das Materielle, sondern er trachtet nach dem Reich Gottes. Aber was ist Reich Gottes? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, was dort gilt, was dort wichtig ist, worauf es dort ankommt. So, er lebt zuerst einmal in der Verantwortung vor Gott. Das ist ein Christ. Gefällt mein Leben wirklich für den Herrn? Will der Herr mich so haben? Will der Herr mich so, dass ich mich so benehme, gebe ich einen Anschluss, gebe ich ein Ärgernis, bin ich ein lieber Kerl oder was bin ich? Lebe ich in Übereinstimmung mit Gott? Die Frage ist, stimme ich mit Gott überein in allen den Dingen meines Lebens, meines Alltagslebens? Verstehst du? Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und fühle dich bei mir wie zu Hause, lieber Heiland. Stell dir vor, der Herr Jesus anfängt bei dir sich zu Hause zu fühlen. Dann sagt er, das Bild muss weg, der Buddha muss raus, das muss raus. Verstehst du? Der räumt ganz schön auf. Versteht? Am Schluss ist der ganze Bilderdienst ist vorbei, verstehst du? Die Weihrauch, die Kerzen, die ganzen Kreuze, was auch alles sein mag. Weißt du, plötzlich sagst du, aber mit Herr Jesus, von was soll ich dann noch leben? Wir sind manchmal entsetzt, wenn wir dem Herrn Jesus sagen, Herr Jesus, fühl dich bei uns wie zu Hause. Ein Gast geht, aber der Herr Jesus möchte bei uns bleiben. Wie erkennt man den Christ? Ein Christ lebt alternativ, ein Christ lebt einfach, ein Christ lebt authentisch, ein Christ ist überzeugt von dem, was er tut, er ist so sicher, nicht weil es irgendjemand gesagt hat, sondern es kommt aus seinem Inneren. Gott hat ihn gelehrt. Das ist ein Christ, der ist von Gott gelehrt worden. Das ist die wahre Theologie, die wahre Lehre Gottes. So, man muss zuerst einmal Gott gehorchen, das sind die ersten Christen gewesen, die haben gesagt, komm, Hohenpriester, Quatsch, was du willst, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir werden nicht lassen, den Namen Jesus hochzuhalten. Wir werden von Jesus reden. Was sind die Erkennungsmerkmale eines wahren Christen? Christ heißt nicht, nur einmal in der Woche in die Kirche zu gehen und nur wenn Billy da ist. Versteht? Das ist mehr. Es geht auch nicht um Kirchgang. Was nützt es, wenn wir in der Kirche rennen und nicht das tun, was wir hören? Denn wir hören uns zum Gericht. Der Herr will, dass wir Täter des Wortes werden, dass der Charakter Gottes sich in unserem Leben verwirklicht. Nicht unser Charakter. Also Charakter kannst du nicht verändern, das kann nur der Heilige Geist, einen Charakter zu verändern. Dein Temperament, deine Art, kann nur der Heilige Geist. So, und deshalb, dass wir uns nach dem Vorbild Jesu richten. Wenn du in den Gottesdienst gehst, in die Kirche gehst, sollte der Herr zu dir reden und zu mir auch natürlich, zu uns alle, gesprochen haben. Weißt du, es ist leichter getan, wie gesagt. Es ist leichter gesagt, verstehst du, es redet sich so flott und so pepsig und so flopsig. Aber es ist so schwer, dass ich Jesus widerspiegele, wiedergebe. Christ werden, so echter Christ zu werden, ist ein langer Prozess. Und Gott weiß, das geht nicht über Nacht, dass wir perfekt werden. Es braucht Jahre, Jahrzehnte, ein Leben lang. Zuerst einmal, wenn wir Christen werden, und ich kann dir die Wahrheit sagen, ich weiß es von mir selber, werden wir Pharisäer, bevor wir Christen werden. So wie Paulus, er war ein Pharisäer, von Pharisäern, so super heilig. Er war religiös, Gesetzesmensch, ein Perfektionist, bevor er Christ wurde, bevor Jesus ihm begegnete. Das sind wir zuerst, Perfektionisten. Und erst mit der Begegnung mit Jesus verändert sich unser Leben. Plötzlich, Herr, wer bist du? Und dann in der Stadt, in der Gemeinde wird einem gesagt, was du ertun musst und was er lassen musst. Und dann bekommt man plötzlich diese Fingerabdrücke Gottes in seinem Leben. Plötzlich merkt man, so ist Jesus. Was hat der Herr Jesus gesagt? An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. An ihren Früchten. An den Früchten erkennst du den Baum, die Pflanze und was in dieser Pflanze überhaupt drinsteckt. Die Frage ist, was sind die Früchte eines echten Christen? Was sind die Früchte eines echten Christen? Selbst wenn wir nie Obstbäume gezogen hätten, wir wissen, wie die Früchte sind, indem wir schon Äpfel gegessen haben, Birnen gegessen haben, Pflaumen gegessen haben, was wir auch, wir schmecken schon allein. Also an dem Geschmack erkennt man schon die Frucht. Ob es süße Frucht oder bittere Frucht ist, an den Früchten, wie das schmeckt. Wir essen diese Nahrungsmittel jeden Tag, gute Früchte. Gibt es, wenn die Erde gut war, genug Wasser da war, die richtigen Wachstumsbedingungen da waren, dann tragen diese Bäume gute Früchte, süße Früchte. Das ist nicht jede Frucht ist eine süße Frucht, aber die kann veredelt werden und zu einer genießbaren süßen Frucht werden. Ist die Frucht echt? Ist die wahr? Jesus sagt von diesem geistlichen Obst, Johannes 15, 16, wer in mir bleibt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und wer in mir bleibt, der bringt gute Früchte. In Lukas 6 erzählt er dann weiter, den Jungen geht es ins Detail, auch in Matthäus 5 wird uns das berichtet, die ganze Bergpredigt, was ist ein Christ? In Lukas 6, Vers 43 sagt, ein guter Baum kann kein schlechtes Obstbringen. Er hat manchmal faule Früchte. Auch gute Christen haben manchmal faule Früchte. Verstehst du? Das musst du lassen. Aber ein guter Baum bringt gute Früchte. Aber ein schlechter Baum bringt laufend schlechte Früchte. Aber ein guter Baum, ein guter Christ. Und deshalb sagt er in Lukas Kapitel 6, Vers 45, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon das Herz voll ist, das redet der Mund. Deine Worte verdammen dich oder deine Worte sprechen dich selig. Wie erkennt man einen Christ am Reden? Wenn du Stallsprache noch sprichst, dann ist ein Schweinestall in deinem Bauch drin. Verstehst du? Und fluchst oder was weiß ich. Das, was von der Menschen erfüllt ist. Jemand hat einmal gesagt, ich glaube, das war sogar mein Lehrer, tut mir leid, wenn aus einem Loch eine Wespe kommt, okay, der hat sich verflogen. Aber wenn ständig Wespen rein und rausfliegen, dann muss ein Wespennest sein. Und genau so ist es. Wenn mal ein Wort rausrutscht, ein schlechtes Wort rausrutscht, das ist okay. Aber wenn es ständig schlechte Worte rausrutscht, dann muss ein ganzer Schweinestall da drin sein. Nur nebenbei, dass das Herz voll ist. In Römer Kapitel 7, Vers 4 sagt uns das Wort Gottes, wir sollen gute Taten hervorbringen. Und so viel es an euch liegt, sagt die Bibel, tut es. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz am Kreuz mit Christus getötet. Und es hat keine Macht mehr über euch, damit ihr anderen anhört, nämlich, ja, dass ihr den Menschen versteht, euch in die Lage des Menschen hineinversetzt, die Menschen nicht richtet. Das ist nämlich, das merkst du, ob es ein reifer Christ ist oder ein unreifer Christ ist. Und er fängt schon so gleich die Bergpredigt zu zitieren, die 10 Gebote aufzusagen und so weiter. Ein Christ richtet nicht. Er weiß, da ist so viel bei mir drin. Wenn du auf jemanden mit dem Finger zeigst, 3 Finger zeigen auf dich zurück. Und dann kannst du gucken, ob die Fingernägel geputzt sind oder nicht. Verstehst? Das ist wahres Christsein. Gott füllt seine himmlische Speisekammer mit reifen Früchten, nicht mit getrockneten Früchten, sondern mit reifen, süßen, genießbaren Früchten. Und ein guter Baum produziert dauernd, Jahr ein, Jahr aus, gute Früchte. Verstehst, nicht nur ab und zu mal gelegentlich, sondern wahre Christen produzieren ständig, bringen ständig hervor gute Früchte. Wenn ich die Schöpfungsgeschichte lese, und ich mache immer noch an der Schöpfungsgeschichte ein bisschen rum, dann sagte der Herr, und die Erde bringe hervor. Und plötzlich bringt die Erde hervor, die ganze Fülle, ob es Gras ist oder Pflanzen sind oder Früchte sind, die Erde bringt hervor. Und zwar, unsere Frucht entsteht durch das Wort Gottes. Wir lesen die Bibel und sagen, ja Herr, wie sieht es denn bei mir aus? Ein Christ lebt nach dem Wort Gottes und aus dem Wort Gottes und von dem Wort Gottes. Und das ist nicht mehr fleischliche Früchte, sondern übernatürlich der Heilige Geist redet zu dir durch das Wort Gottes. Es erklärt dir die Dinge. Und dann liest du Galater 5, Vers 22 und folgende Verse. Aber die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ganz große Aufgabe. Das sind alles Aufgaben. Das ist die Frucht, dass du liebst. Ich will nicht auf diese Einzelheiten hier eingehen. Weißt du, da ist nichts mehr alltägliches Selbstkontrolle. Du kontrollierst dich selbst. Nicht, dass andere dich kontrollieren, sondern Selbstkontrolle ist die Frucht des Heiligen Geistes. Du erkennst den Christen, ob er sich im Zaum halten kann oder nicht. Oder ständig immer aus dem Rahmen fallen muss. Ein echter Christ ist in dem Rahmen, in dem Gott ihn gesetzt hat, der bleibt und bewährt sich dort. Die Frucht des Geistes drückt sich aus, indem wir den Charakter Gottes haben, indem wir nicht irgendeinen Menschen kopieren, sondern versuchen, Jesus zu kopieren. Nein, weißt du, wir werden nie so sein wie Jesus, aber wir können ihm ähnlich werden. Lernet von mir, sagt der Herr Jesus, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist der Herr Jesus. Saftige Äpfel charakterisieren einen gesunden Baum, wenn die Äpfel saftig sind. Aber wenn die Äpfel irgendwie sauer, hart sind, holzig sind, da ist der Baum irgendwie, hat nicht richtige Nahrung. Wenn du eine richtige Nahrung hast, dann produzierst du so saftige Äpfel, saftige Früchte. und du bringst deine Frucht zu seiner Zeit. Lies mal Psalm 1, gepflanzt am Wasserbach, und er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Nicht immer, nicht alle Zeit. Du produzierst nicht ständig, du bist noch nicht im Himmel. Erst im Himmel und im Paradies, da bringen die Bäume des Lebens 12-mal im Jahr die Frucht. Aber hier, wenn es einmal im Jahr ist, das ist schon viel und Gnade Gottes, verstehst du? Und immer wieder merkst du, du, Tante, du rauchst nicht mehr. Tante, du fluchst nicht mehr. Onkel, du wirst jetzt so lieb. Verstehst du? Und bist nett, verstehst du? Plötzlich merkst du, mit dem hat sich was getan. Und am meisten, am schnellsten, am besten merken deine Hausgenossen. Die merken, dass du dich verändert hast. Und ich sag dir eines, sogar die Tiere im Stall merken, dass du dich bekehrt hast. Ja, die Tiere im Stall. Sogar dein Auto merkt, dass du dich bekehrt hast. Obwohl es gar keine Seele hat. So, Gott sucht nicht Plastikfrüchte, so, verstehst du, Plastikblumen. Die sehen schön aus, die können echt aussehen, aber die sind nicht echt, da kommt keine Biene. Verstehst du, die sind nicht anziehend. Echte Christen sind anziehend. Du wirst sogar, ein wahrer Christ wird beneidet. Und deshalb macht dir nichts raus, wenn jemand eifersüchtig auf dich ist und dich beneidet. Ja, du hast etwas, was die Bienen anzieht. Was die Vögel anzieht. Was die Tierchen anzieht, verstehst du? Die Frucht wird von Saison zu Saison erneuert. Selbstkontrolle, eine Frucht des Heiligen Geistes. Und Gott gab uns den Geist der Besonnenheit, der Überlegenheit, der Kraft und der Gnade, dass ich das auslebe, was Gott will. Frag einfach, wie sind die Dinge in meinem Leben? Habe ich sie in Kontrolle oder nicht als Christ? Oder rutscht mir ständig was raus? Bei manchen rutscht sogar die Hand aus. Weißt du, was das ist? Oder vieles andere mehr. Nimm jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Jesu Christi. Gedanken sind Mächte. Und deshalb, wir sollen diese Gedanken gefangen nehmen. Trauergedanken, Stressgedanken, Ärgergedanken gefangen. Du hast bei mir nichts zu tun. Du kannst nicht vermeiden, dass solche Gedanken über deinen Kopf mal fliegen. Oder dass es an dir vorbeirauscht. Und dass du solche Blitzgedanken kriegst. Aber die dürfen sich niemals in dein Leben einnisten. Der Teufel darf dir nicht so ein Kuckucksei hineinlegen. Wahre Christen sind Gedankenjäger. Die jagen negative Gedanken und missen sie aus. Wahre Christen müssen lernen, gegen den Strom zu schwimmen, gegen den Zeitgeist anzugehen. Wir machen nichts, was die Gesellschaft macht. Wir machen nur das, was der Herr sagt. Das ist ein großer Unterschied, Geschwister. Und das ist ein Unterschied von wahren Christen oder nicht. Weißt du, ich habe diese Tage euch gesagt, in der Bibel steht Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe ist das Größte, aber es fängt mit dem Glauben an. Glauben an Jesus Christus. Wer nicht an Jesus glaubt, wer nicht mit Jesus verbunden ist, der tut, was er tut, alles verkehrt. Das ist alles umsonst. So, der wahre Christ lässt sich nicht von anderen beherrschen, Politik oder Religion. Weißt du, er wird nur von oben kontrolliert. Und die Welt, die kann mit dir nichts anfangen, du bist allglatt. Tut mir leid, dass ich das sage, aber so ist es. Wahres Christentum ist Selbstkontrolle, Selbstdisziplin. Wahre Christen dulden nicht alles, wahre Christen lassen nicht alles zu. Wahre Christen tolerieren auch nicht alles. Die haben ihre Meinung und die stehen zu ihrer Meinung. Und wenn es sein muss, die sterben sogar für ihre Meinung. Und es muss gesagt werden, dass wahre Christen auch für ihre Meinung sterben, wenn es sein muss. 2. Korinther Kapitel 10, Vers 2 und folgende Verse. Paulus sagt, ich habe keine Angst vor die meine menschlichen Schwächen ankreiden und so weiter und mir was vorwerfen. So viele Christen haben Angst. Weißt du, da werde ich nicht mehr geliebt, da werde ich nicht mehr verstanden. Paulus sagt, mir ist doch vollkommen egal, ob die an mich glauben oder nicht glauben. Hauptsache, Gott glaubt an mich. Ich bin zwar nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach Menschenart. Ich benutze im Kampf nicht die Waffen menschlicher Selbstsucht, sondern die Waffen Gottes, die mächtig sind. Ich kämpfe, streite nicht und ich diskutiere nicht. Ein wahrer Christ ist kein Streithammel. Weißt du, er versucht niemand zu beweisen, du bist falsch. Er überlässt Gott. Er bezeugt das, was Gott in sein Herz gegeben hat. Das ist wahrer Christ. Aber wenn die noch groß diskutieren, wie Jehovas Zeugen oder andere, verstehst du, wir haben recht, wir haben die wahre Religion. Keiner weiß, wer die wahre Religion hat, nur Gott. Jesus sagt nur, wer mich hat, wer mich kennt, wer mir nachfolgt. Und wer tut es schon? Paulus sucht nicht sein Wohlergehen, weil er nicht sich selbst verwirklichen will, sondern Gott verherrlichen möchte. Ein wahrer Christ verherrlicht Gott, nicht eine Gemeinde. Ein wahrer Christ verherrlicht nicht irgendein Gedankengut oder ein Ideal oder eine Ideologie. Er verherrlicht Jesus. Und das ist sehr kompliziert. Paulus sagt, wir kämpfen nicht mit menschlichen Waffen, Waffen der Selbstsucht, dass ich mich behaupte, dass ich mich durchsetze. Das siehst du ganz schnell, wer ein wahrer Christ ist, versucht er sich selbst durchzusetzen, seinen Willen, seinen Wunsch. Ja, das hat mir der Heilige Geist gesagt. Verstehst du, und da kannst du nichts dagegen bringen. Was willst du dagegen sagen? Du kannst sagen, mir hat er auch gesagt, ich soll das und das machen. Und dann können sich zwei streiten. Aber das ist nicht ein Christ. Ein wahrer Christ sagt, na komm, glaub doch, was du glauben willst. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich kämpfe nicht für vergängliche Sachen, kämpfe nicht für materielle Sachen, ich kämpfe nicht für äußerliche Sachen. Und du merkst ganz schnell, ob ein echter Christ ist oder falscher Christ ist. Ein falscher Christ kämpft immer für Äußerlichkeiten. Ob es jetzt Kleidung ist, ob es Gottesdienstform ist, ob es jetzt irgendwas Irdisches ist. Das ist die Wahrheit. Nein. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Und nichts anderes. Er tut, was das Wort Gottes sagt, ein wahrer Christ. Er versucht, den Willen Gottes zu verwirklichen. Das ist Christsein. Echtes Christsein ist Jesus verwirklichen. Verstehst du mich? Und dann sagt Paulus, mit dieser Einstellung, mit dieser Ideologie zerstöre ich die Festungen Satans. Ihre falschen Gedankengebäude bringe ich zum Einschluss. Diese falschen Vorstellungen, die falschen Meinungen. Das ganze falsche System. Wir leben in einer Welt, die ist falsch. Die ist antigöttlich, antichristlich, antigeistlich. Und ich zerstöre diese Gedankengebäude, diese Festungen, und ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz. Ich reiße den Hochmut nieder. Was mir einbildet, wir, oh, wir. Verstehst, vergiss dieses Wir. Das ist Egoismus. Er. Und so, wir bringen jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, gefangen und unterstellt unter dem Befehl Christi. Hier. Jeden Gedanken des Hochmuts, des Stolzes. Ein Christ ist ein demütiger Mensch. Dem ist nichts zu hoch. Der bildet sich nichts ein. Der verehrt nicht Menschen, nicht Propheten, nicht Priester, nicht Pastoren. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt. Was er sagt, das tue ich. Nicht was der Mensch sagt, sondern was der Herr sagt. Der Teufel arbeitet mit Gedanken. Und wir nehmen diese Gedanken gefangen unter dem Zucht Jesu Christi. Ich stehe bereit, sagt er hier, allen Widerstände zu bestrafen, sobald ihr als Gemeinde zum Gehorsam bereit seid. Viele Gläubige sind gar nicht zum Gehorsam bereit. Die sind noch gar nicht reif. Das passiert. Und das musst du lernen und schlucken. Viele sind noch nicht reif. Und da musst du jetzt als reifer Christ, ja, nicht nach menschlicher Art kämpfen, wie Paulus sagt, sondern jetzt geduldig sein. Geduld ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Abwarten, bis der Herr zeigt. Du kannst beten, du kannst sagen, lieber Gott, zeige doch diesen Menschen. Weißt du, die verstehen es nicht, die kapieren es nicht, die lesen deine Wort nicht, die hören nicht zu, die schlafen, wenn sie gepredigt wird. Weißt du, sie haben kein Rema. Die Leute brauchen ein persönliches Rema, ein offenbartes Wort vom Himmel, das sie es annehmen können. Und weißt du, sie versuchen selber was zu machen, selbst zu managen, und sie nehmen Gott die Ehre weg. Wir haben es gemacht, wir haben es geschafft. Wir haben die rausgetan. Verstehst du, wie schwer es ist, einen Menschen reinzubringen. Aber weißt du, rauszuschmeißen kannst du ganz schnell einen Menschen. Und rausekeln. Wir kämpfen nicht nach menschlicher Art, sondern nach göttlicher Art. Nicht durch Selbstverteidigung. Ich verteidige mich selbst. Nein, der Herr sagt, ich will für euch streiten. Und ihr sollt stille sein. Das ist ein wahrer Christ. Der kämpft nicht. So. Wie sieht ein wahrer Christ aus? Denk drüber nach. Er ist in Jesus verwurzelt, in Jesus verankert, hat eine persönliche Beziehung mit Jesus. Und er fragt immer wieder, Herr Jesus, was würdest du tun? Was würdest du tun, Herr Jesus? Und er kommuniziert mit dem Herrn und fragt den Herrn, Herr, wie soll ich mich verhalten? In 1. Timotheus 3, Vers 15 sagt Paulus, du sollst wissen, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, in der Gemeinde. Diesen Lernort, Familie Nummer 1, aber das ist jetzt Nummer 2. Du sollst dich richtig verhalten, du sollst ein lebendiger Pfeiler Gottes sein. Du sollst eine Säule sein, du sollst tragen. Was ist tragen? Eine Säule trägt Lasten, ist belastbar. Bist du auch als Kind Gottes, als ein Christ belastbar? Mit ihnen zerstören wir alle feindliche Festungen. Der Teufel versucht uns nicht mehr mit der Sünde als Christen. Der Teufel versucht uns durch Verletzungen, durch Gedanken, durch Ärger und Stress, und vor allem durch die lieben Geschwister. Lieben Geschwister. Oh, es ist ein schönes Christsein, kannst du das Christenleben leben, ganz allein so für dich. Aber das ist kein wahres Christentum, so ganz allein für dich. Du kannst, wenn du ganz allein für dich lebst, was kannst du groß? Du kannst kein Abendmahl miteinander halten, du kannst keine Fußwaschung miteinander halten, du kannst nicht im Geist erbauen. Es ist, der andere hat die Offenbarung für dich. Nicht du und so weiter. Und einer dient dem anderen mit der Gabe, die er empfangen hat. Du kannst als Einsiedler nicht als Christ sein. Verstehst du? Das kannst du vielleicht zwischendurch Urlaub machen. Aber wahres Christentum ist, dass du mit anderen zusammen bist. In der Wüste ist der Teufel. Verstehst du? In der Wüste ist der Teufel. In der Einsamkeit ist der Teufel aktiv. Jesus wurde in der Wüste vom Heiligen Geist geführt, um versucht zu werden. Da bildet man, ich kann alles. Ich kann alles. Ich vermag alles. Steine zu Brot machen. Und Jesus musste sagen, nee, das werde ich ja gar nicht versuchen. Ich kann alles. Ich kann vom Dach springen und ich fliege. Jesus sagt, nee, danke, das werde ich nicht tun. Weißt du, die ganze Versuchung Jesu war nicht, dass die Schlange das war und der Teufel neben ihm stand. So etwas glaube ich nicht, so etwas wird auch nicht sein. Sondern die Gedanken, die in seinem Herzen waren. Stolz. Ich bin ja Sohn Gottes. Ich komme vom Himmel. Ich habe die Salbung, der Heilige Geist ist auf mir. Hast nicht gesehen, wie die Taube sich da niedersetzt auf meine Schulter? Und wie die Stimme vom Himmel sagte, das ist mein lieber Sohn. Ich kann alles. Ich kann alles. Weißt du, und das ist, was wahres Christsein ist, dass du runterkommst. Ich kann gar nichts. Ich bin gar nichts. Alles, Herr, bist du. Ich lebe von der Gnade Gottes, vom Erbarmen Gottes. So, das ist nämlich niederreißen, die ganzen Festungen, die sich so in meiner Arroganz, in meiner religiösen Einbildung sich entwickelt haben. Ich bin Kind Gottes, voll Heiligen Geistes. Ich habe Autorität. Du, wenn es was drauf ankommt, kannst nicht mal eine Fliege was machen. Erträgst den Druck und die Spannungen nicht und so weiter. Und dann kommen Kleinigkeiten, da kriegst du Angst. Das Herz, wenn es langsam mal anfängt zu klopfen, denkst du jetzt, lieber Gott, jetzt sterbe ich jetzt bald. Kennst du die Stimme des guten Hirten? Das ist nämlich, was Jüngerschaft ist, Kind Gottes zu sein. Du bist, wirst getragen, du hörst den Herrn, du hörst, was der Herr will, was der Wille Gottes ist für dein persönliches Leben. Und du strafst Gedanken, die nicht im Willen Gottes sind. Pro und Contra. Verstehst du, es kommt These, Antithese, Synthese. Genauso muss ein Christ nach den Gedanken verfahren. Da kommt ein Gedanke, Blitzgedanke, und die meisten Blitzgedanken, die der Teufel uns gibt, sind Gedanken. Der Teufel kann die Gedanken nicht lesen, soweit ist er noch nicht und wird auch nicht so weit kommen. Aber er kann uns Gedanken einpflanzen. Verstehst? Nicht ein Chip und eins pflanzen, irgendwie manche Leute glauben. Nein, er kann uns durch die Medien, durch das Umfeld, in das wir leben, Gedanken einpflanzen. Sollte Gott gesagt haben. Verstehst du, wie wir gestern gehört haben? Sollte Gott gesagt haben. Und schon ist unser Eva am Baum und isst. Paulus sagt, er straft die Gedanken, verdammt sie, verflucht sie, er maßregelt und sagt, kommt, hört doch auf, Gedanken. Teufel, lass mich in Ruhe. Das ist es, dreht sich auf die andere Seite und stirbt weiter. Es klingt herzlos und unchristlich und so weiter, aber ist urchristlich. Wenn jemand den Herrn Jesus nicht hat, er ist verflucht. 1. Korinther Kapitel 16, Vers 22. Hast du Christus? Bestimmt Christus dein Leben? oder was bestimmt dich? Und wir sollten auch nicht glauben, dass, wenn wir sogar Stimmen hören, nicht alles, was du denkst, ist richtig. Viele Menschen denken, ich denke doch biblisch, ich denke doch mit dem Wort Gottes. Ich lese ja ständig die Bibel. Der Teufel bringt uns sogar durch die Bibel zu Fall. Es steht geschrieben. Galater Kapitel 1. Auch der Teufel verstellt sich manchmal als ein Engel des Lichts und so weiter. Er verstellt sich als ein Engel des Lichts und sagt, so spricht der Herr. Willst du oder willst du nicht? Natürlich willst du Jesus gefallen und den Willen Gottes tun. Aber du musst fragen, ist das vom Herrn? Verstehst du? Und dann Vers 9, wenn wir hier weiterlesen, es wird gesagt, verstehst du? Und damals, wenn euch jemand das Evangelium predigt, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Und weißt du, wie die gepredigt haben? Das Kreuz im Vordergrund. Das Kreuz im Vordergrund, nicht, dass du Kreuz jetzt in dein Zimmer aufhängst, sondern unter dem Kreuz, unter dem Leiden, unter Schwierigkeiten. Und Paulus ist gar nicht so zimperlich. Er sagt, wenn du die Frucht des Heiligen Geistes nicht hast, muss es zurückweisen, weil es nicht die Frucht des Heiligen Geistes in mir produziert, nur dass ich ein Angeber bin. Der liebe Gott braucht keine Angeber. Er braucht demütige Menschen. Und nicht Menschen, die das System erhalten, und Systemhalter, nein. Der Herr braucht Menschen, die ihn kennen, die sich nicht fremd bestimmen lassen, die stur bleiben, Herr, wenn es nicht du bist, und wenn es du bist, sag mir es noch einmal. Nicht immer ist der erste Gedanke gleich der richtige Gedanke, in aller Liebe. Wahre Christen leisten, wenn es nötig ist, sogar zivilen Ungehorsam. Wenn jemand sagt, du sollst stehlen, dann stiehlt er nicht. Weil er weiß, stehlen ist Sünde. Wenn der Teufel sagt, Lüge, sagt das, der Chef ist außer Hause, Notlügen sind vom Teufel. Paulus ließ sich nicht verbiegen. Wahre Christen lassen sich nicht verbiegen. Sie schwimmen gegen den Strom, gegen den Zeitgeist. Sie sagen nein. Sie stellen sich unter dem Gehorsam Christi ganz bewusst. Jesus macht den Heiligen Geist in uns aktiv. Ich werde den Vater bitten und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird euch zeigen, was zu tun und was zu lassen ist. Wir sind das, was Jesus war. Das sind wahre Christen. Wir identifizieren uns mit dem Herrn Jesus. Wir geben dem Herrn Jesus viel Platz. Nicht unseren Bedürfnissen. Echte, wahre Christen beten nicht um, Herr, gib mir Brot und gib mir Wasser und gib mir Kleider und gib mir ein neues Haus und gib mir Arbeit und gib mir ein neues Auto. Diese wahren Christen beten dieses ganze Zeug gar nicht. Der Herr weiß, dass sie dessen bedürfen. Das weiß der Herr. Ein Christ betet gar nicht so einen Quatsch. Ein Christ betet, o Vater, dein Name sei geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist, was ein Christ betet. Jesus will unsere Gegenwart und unsere Zukunft erfüllen. Alles Herr bist du. Wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel, nach Auto, nach Haus, nach Klamotten, nach was weiß ich noch alles. Wir leben jetzt, wie Christus gelebt hat. Und wenn du das brauchst, wird der Herr dir im richtigen Augenblick geben. Die Frage, sind wir wirklich echte Christen? Verhalten wir uns im Alltag wie echte Christen? Ja, das ist die große Frage. Am Arbeitsplatz, wenn dir der Gaul durchgeht, was machst du? Weißt du, wenn der nicht mehr zu halten ist, was machst du? Was machst du mit den Dingen, die um dich herum sind und passieren? Wenn du nicht durchblickst, versuchst du dann menschlich zu handeln oder wartest du auf den Herrn? Wahre Christen warten auf die Stunde Gottes. Sind wir wirklich wahre Christen? Oder sind wir nur Kopfchristen, die mit dem Verstand alles verstehen, alles begründen, alles erklären können? Aber wie ist es mit der Verwirklichung unseres Daseins, unseres Lebens? Römer 8 spricht hier, wandelt im Geist, dann ist nichts mehr Verdammliches an euch, wenn ihr im Geist wandelt. Die Frage ist, wandeln wir im Geist oder müssen wir immer was sehen, was spüren? Ein Christ lebt als Christ, auch wenn er gar nichts spürt. Ein Christ lebt als Christ, auch wenn nichts passiert. Ein Christ lebt als Christ, auch wenn er gekreuzigt wird. Das ist geisterfülltes Leben. Er zweifelt nicht, bin ich richtig oder bin ich falsch. Ein echter, wahrer Christ weiß, ich habe mich entschieden, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das Kreuz ist hinter mir und alles liegt vor mir und alles, was der Herr mir gesagt hat, das tue ich. Und ich zweifle nicht an mir selber. Der Teufel möchte, dass du an dich selbst anfängst zu zweifeln. Der geisterfüllte Mensch, der weiß, ich bin dort angekommen, wo ich ankommen wollte, ich bin bei Jesus. Und ich bin in seinen Händen und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Geisterfüllter Mensch, der hat den Tod überwunden. Ich bin gestorben. Mich gibt's nicht mehr. Mich kann man nicht mehr beleidigen. Mich kann man nicht mehr kränken. Das ist Christ. Ich existiere nicht mehr. Lass doch die reden, hier rein und da raus. Was die Leute sagen, verstehst du? Das ist ein Kind Gottes, dem ist diese Welt wurscht. Egal. Und er versucht, diese Welt nicht zu kopieren, versucht nicht, anderen Menschen nachzulaufen, nachzumachen. Er bleibt ein Original. Das ist ein wahrer Christ. Und er ist anders wie die anderen. Sogar wie die anderen Geschwister in der Gemeinde. Bist du ein Original? Unverwechselbar? Dann noch etwas. Wer ist ein Christ? Welcher der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Und die große Frage, die mich hier bewegt, ist, leitet uns der Heilige Geist? Lassen wir uns vom Heiligen Geist leiten? Hören wir auf den Heiligen Geist? Nicht nur, dass wir die Bibel lesen, sondern kann der Heilige Geist in der Nachtstunde zu uns sprechen? Durch Träume, Gesichter und Visionen? Hast du die Leitung des Heiligen Geistes? Die Kinder Israel wurden durch die Wolkensäule oder Feuersäule geleitet. Und sie wurden von Gott gut versorgt. Kann Gott uns leiten? Die gehen nicht nur in die Kirche, sondern die lassen sich von Gott leiten. Egal durch was. In den ganzen Lernorten, ob es Familie, ob es Gemeinde ist, ob es Arbeitsplatz ist, sie lassen sich von Gott leiten. Der Heilige Geist ist ihr großer Lehrer. Der Heilige Geist hilft ihnen, Entscheidungen zu treffen und die Geister zu unterscheiden. Das ist heute wichtiger, als du denkst, die Geister zu unterscheiden. Nicht alle, die fromm quasseln. Die Welt ist voller Frömmelei. Der Antichrist spielt göttlich, perfekt, heilig, vollkommen. Lässt sogar Feuer vom Himmel fallen. Ist das wirklich Gott? Das meiste, was heutzutage in christlichen Kreisen passiert, ist nicht Gott. In aller Liebe. Der Herr muss uns die Augen offen öffnen. Da ist so viel fremdes Feuer, so viel seelisches, so viel enthusiastisches, Begeisterung, so viel Krach und Lärm. Herr, führe uns auf rechter Straße um deines Namens willen. Da muss ich jeden Tag ganz neu bitten, Herr, führe uns, leite uns auf der wahren Straße. Gottes Wege sind gute Wege, sind manchmal sogar schwere Wege, sind sogar Umwege. Und ich muss jeden Tag wie der David den Herrn befragen. Weißt du, wie man das macht? Da steht man vor der Tür. Herr, was ist dein Wille? Was sollen wir heute machen? So, wir müssen uns ständig von Gott informieren. Und Gott muss uns informieren, wo es lang geht, was zu tun ist. Und nicht immer nach dem Segen gucken. So viele Christen gucken nur nach dem Segen, was läuft. Ach, in Samaria, mir ist es die Tage so groß geworden. In Samaria, das Erweckung, Leute bekehren sich, so war der Zauberer Simeon, bekehrt sich, da passieren große Dinge, Leute lassen sich massenweise taufen. Und dann spricht plötzlich der Heilige Geist zum Philippus. Philippus, ich habe eine Aufgabe für dich auf die Straße nach Gaza. Und dann steht er plötzlich vorne und sagt, Geschwister, ich habe von Gott einen Auftrag, ich muss da Richtung Süden gehen, nach Richtung Ägypten, auf der Straße nach Gaza. Ich weiß nicht, was da los ist, aber Gott will mich dort haben. Und dann kommt er hin auf diese einsamen Gasse und da sieht nur eine Karawane und dann hält sich an den Wagen, sagt er, vielleicht ist das, verstehst du? Aber er kommt aus einer gesegneten Arbeit, aus einer Erweckung in ein totes Land. Und verstehen Sie, was Sie lesen? Ja, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und da führte den Äthiopier zu Christus. Herr, zeige uns deinen Weg. Und wir müssen von Gott geführt werden, sonst rennen wir ins Messer. Ich denke nur an die Weisen, sogar diese Weisen dort, die Jesus angebetet haben nach seiner Geburt in Bethlehem, sie wurden auf einen anderen Weg nach Hause geführt, nachts im Traum, sagt der Heilige Geist, und ihr geht auf einen anderen Weg nach Hause, nicht mehr zum Herodes, Aber Herr, wir haben doch dem Herodes versprochen, dass wir kommen, dass wir erzählen, wo wir den Heiland gefunden haben. Verstehst du, du musst manchmal Tabus brechen, wenn du Jesus Christus nachfolgst, musst du auch manche fromme Tabus brechen, musst sogar dein Wort brechen, musst sogar sagen, nee, danke, wir gehen nicht, Gott hat uns anders geführt, das soll selber suchen, wenn er will. Verstehst du? Tabus brechen. Aber das darf man als Christ nicht. Ein Christ wird nicht von der Gesellschaft mehr manipuliert, bestimmt und dirigiert, sondern vom Heiligen Geist. Das ist es. Er geht auf einen anderen Weg nach Hause. Der Heilige Geist lotst ihn, lenkt ihn. Ohne den Heiligen Geist hätten die Weisen gar nicht überlebt, wären gar nicht lebendig nach Hause gekommen. Brüder und Schwestern, es ist so wichtig, dass der Heilige Geist uns fördert, uns nützt, uns unterstützt, uns trägt, uns leitet. Sonst kommen wir auf falsche Wege. Und so viele haben gut angefangen. So viele haben im Geist angefangen und hören im Fleisch nachher auf. Und es ist so wichtig, dass wir im Geist weitermachen. Das ist Christsein. Der Heilige Geist bewirkt positive Dinge in unserem Leben. Ich will nicht alles euch auflisten. Der Heilige Geist hilft uns, Probleme zu lösen, tapfer zu sein, kühn zu sein, Christ zu sein, sich zu behaupten, sich zu beweisen. Auch wenn wir manchmal Leute sogar enttäuschen müssen. Aber wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Heilige Geist befähigt uns, lieben, zu dienen, zu arbeiten. Das ist ein Christ, der macht nur das, was der Heilige Geist sagt. Der hilft nicht jedermann. Der hilft nicht jedermann, der hilft nur dort, wo Gott ihn hinstellt und hinführt und zeigt. Der Heilige Geist hält uns sogar fern von vielen Dingen, was wir gerne machen würden. Oh Herr, ich würde gerne zu dieser Konferenz gehen, aber der Herr sagt, nee, lass doch die, ist ja fremdes Feuer dort hinten. Was willst du? Gehst ja verloren. Der Heilige Geist sorgt, dass wir am Ort des Segens sind und bleiben und nicht weiterkommen. Und der Segen Gottes ist es für unser Leben, dass Gott uns führt und leitet und wir am Schluss ein Happy End haben. Das ist Gottes Weg und Gottes Wahrheit. Halleluja. Und dann sind wir erst gesegnet, wenn wir auf den Herrn gehorcht haben. Das wahre Kind Gottes ist erst gesegnet, wenn er bei Gott bleibt. Und das merkst du, der hat Erfolg, bei dem klappt's. Der macht nicht alles, aber der kommt überall durch die Gnade Gottes. Der fällt, aber der steht auch wieder auf und macht weiter. Das ist Christsein. Christsein ist kein Perfektionismus, keine perfekte Religion. Weißt du, viele Christen haben keine Ahnung, was der Segen Gottes wirklich ist. Du bist im Willen Gottes. Weißt du, und Gott lässt uns manchmal straucheln, lässt uns manchmal fallen. Und durch das Fallen bringt uns er an den Punkt, wo er uns haben möchte, wo wir ein Segen sein können. Meistens, weißt du, nicht, dass wir einen Segen haben, sondern Gott bringt uns an Punkte, wo wir ein Segen sein können plötzlich. Und das ist ganz was anderes. Plötzlich bin ich ein Segen für irgendjemanden im Krankenhaus oder in der Nervenklinik oder was weiß ich wo, auf dem Friedhof. Plötzlich, ich bin dort hingekommen. Ich habe dort nichts zu suchen. Aber der Geist Gottes hat mich dort und dort hingeführt, an dieser Kreuzung. Und es begab sich. Und du wirst dich wundern, wenn du Kind Gottes bist, was sich in deinem Leben alles begibt. Du wirst nur verblüfft sein. Das ist die Gnade Gottes. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns auf rechte Straße führst, um deines Namens willen. Du hast uns eingeladen. Wir sollen uns freuen und fröhlich sein. Und wir sollen uns nicht mit diesen Plunder dieser Welt beschäftigen, sondern mit dich beschäftigen. Zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird uns alles andere, was wir brauchen, zufallen. Vater, ich danke dir für den Heiligen Geist auch heute Abend. Halleluja, Halleluja. Segne uns. Amen.